wenn wir auf das Jahr zurückschauen, wie lautet deine Bilanz? Haben wir erreicht, was wir uns vorgenommen haben? Sind wir zufrieden? Sind wir glücklich? Ist unser Durst, unsere Sehnsucht gestillt? Oder liegt irgendwo eine Enttäuschung, eine Leere? Eine Leere, die ich nie ganz los geworden bin oder die sich wieder gemeldet hat. Wir haben jetzt gesungen, in Zeiten der Hoffnungslosigkeit, in Zweifel und Angst, dreht nur ein Fundament. Und dann ist das Fundament explizit genannt worden. Es ist der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der uns ein neues Leben hat gegeben, hat der Texter formuliert. Glauben wir das? Wollen wir es mit jeder Phase von unserem Herz glauben? Und haben doch irgendwo, wenn wir zurückschauen, im einen oder anderen oder in mehreren Punkten, irgendwie gefühlsmässig, ich sage es jetzt so, Schiffbruch erlitten in diesem Jahr? Welche Schlüsse ziehe ich daraus? Wie könnte es für mich 2019 besser gehen? Gehörst du zu denen, die sich zufrieden geben mit einem Mal schauen? Vielleicht wird es nächstes Jahr ja besser. So nach dem Motto von Zürich West. Du kannst noch so ein Teufel Soße stehen, irgendwo geht die Türen auf, irgendein findet das Glück ein. Oder gehörst du eher zu denen, die sagen, jeder ist seines Glückes Schmied? Oder kling nachher aus Säckle? Oder tue recht und scheue niemand? Da gibt es ganz viele Nuancen. Für die Berner Young Boys scheint der erste Ansatz, irgendeinmal schwingt das Glück ein, ja, in Erfüllung gegangen zu sein, Ende April. Und wo sie dann in der Champions League rausgefallen sind, dann hat man gemerkt, so nachhaltig ist dieser Ansatz wahrscheinlich nicht. Und das darf ich sagen, weil ich immer Fan bin. Es gibt kaum Menschen, die daran glauben, dass das Leben im nächsten Jahr einfach so besser wird, oder? Oder können wir schnell eine Abstimmung machen? Hand hoch, wer glaubt, das Leben wird einfach so besser, als das letzte Jahr war. Hand hoch. Gut. Ich frage nicht nach dem Gegenwehr, aber es gibt ein paar Hoffnungsträger, Fackelträger. Genau. Man könnte sagen, dann bleibt also der zweite Ansatz. Tun wir etwas, um selber etwas dazu zu tun, dass das Leben besser wird. Das wirkt doch irgendwie logisch, oder? Ich gebe mir Mühe, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich bedenke vielleicht sogar, im besten Fall, was denn meine Entscheidungen für Folgen haben. Ich bewege alles von Gott. Und trotzdem, nochmal im Rückblick, habe ich auch in 2018 müssen Teufelsschläge einstecken, Enttäuschungen erleben. Trotzdem ist nicht alles rund gelaufen. Da bleibt beim einen oder anderen Erlebnis ein bitterer Nachgeschmack, wenn ich zurückschaue und ehrlich bin. Und bezüglich meinem Glauben, nachher logisch wie so eine Verunsicherung. Wie hätte das nur passieren können, wenn Gott doch gut ist? Ich habe mich doch bemüht, alles richtig zu machen. Warum hat Gott Sättiges ausgerechnet mir, oder ein wenig egoistisch, meine Liebe zugemutet? Es geht dabei nicht um Bitterkeit und die Unsicherheit, weil mich Gott im übertragenen Sinn nicht vor einer Buße oder vor einem Unfall bewahrt hat, weil ich bei vollem Bewusstsein bei Rot überdampen bin. Es gibt auch so Typen. Es geht vielmehr um die Enttäuschung, die ich nicht erwartet habe. Die ich nicht gedacht habe, das könnte es dir vielleicht auch noch geben. Das gehört halt dazu. Wenn ich doch richtig lebe, ich sage es noch einmal, wenn ich mir Mühe gebe, clevere Entscheidungen treffe, wie kommt es, dass mein Leben trotzdem nicht so klingt, wie ich mir das vorgestellt und gewünscht habe? Der Punkt ist der. Das Motto, lebe clever, lebe richtig, dann wird dein Leben gelingen. Ist zwar relativ omnipräsent, aber es ist nicht koscher. Steht so nie in der Bibel. Trotzdem leben wir Menschen, häufig, von Geburt an, irgendwie so, mit Nuancen, mit verschiedenen Ausprägungen. Aber der Ansatz, der steckt in uns. Tief. Wir sind infiziert. Er ist unser natürliches Vermächtnis, sind Adam und Eva. Und die DNA von diesem Virus lautet, ich will alles tun, um mein Leben zu verbessern, und zwar um jeden Preis. Wir würden sicher ein bisschen frömmer ausdrücken. Aber unter dem Strich läuft es häufig auf das raus. Und wenn ich das Motiv habe, dann steckt von Anfang an der Wurm drin. Weil damit wähle ich Religion statt Hingabe. Kommen wir darauf zurück. Kleiner Exkurs. Am Engel des Lichts, am Luzifer, hat Gott ursprünglich eine besondere Stellung gegeben. Wir lesen nicht so viel in der Bibel, aber spannend und interessant. Und im Jesaja lesen wir, wie es dann zu seinem Sturz hat kommen konnte. Wie konnte es geschehen, Jesaja 14, dass du vom hohen Himmel niederstürztest? In deinem Herzen hattest du beschlossen, ich steige immer höher bis zum Himmel. Dort oben will ich meinen Thron errichten. Und jetzt kommt's, dann endlich gleiche ich dem Allerhöchsten. Vielleicht ist es geläufiger, was wir den Schlangen im Garten Eden hören sagen, 1. Mose 3,5. Sobald ihr davon esst, von der verbotenen Frucht, von der Frucht von dem verbotenen Baum, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Und dann kommt es dann besser. Merken wir dort den Link. Das wäre in dem Sinne der Anfang von aller Religion. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet es im Griff haben und ihr könnt euer Leben besser machen. Ein gesegneter, wunderschöner und erhabener Erzengel glaubt irgendwie, dass es noch etwas anderes, noch etwas Besseres könnte geben, als sein Leben ganz auf Gott auszurichten. Vielleicht schauen wir so zurück innerlich, Januar, Februar, September, wo auch immer, und vielleicht merken wir, dort ist wahrscheinlich genau das passiert. Dort habe ich wahrscheinlich meinen Fokus verloren. Eigentlich habe ich immer mit meinem ganzen Herz Gott wollen anbeten und sie wollen suchen. Aber dort ist irgendwie genau das passiert. Vielleicht habe ich zu wenig Geduld gehabt, vielleicht ist es nicht so rausgekommen, wie es gerade gegangen ist und denke, dem muss ich halt nachher helfen. Vielleicht auch nicht, wollte er gar nicht einreden. Er wünscht sich nicht nur die Sachen, die alleine Gott vorbehalten sind, sondern er setzt alles daran, sich diese Sachen zu verschaffen. Vollkommene Autorität, persönliche Kontrolle über alle Sachen und Anwendung von den Geschöpfen. Bei uns wäre es ein bisschen moderiert, das wäre ein bisschen anders, aber es geht immer wieder auf die Wurzeln zurück. Und nachdem die Gedanken Wurzeln schon, beschließt der Luzifer, sich diese Sachen zu beschaffen, um jeden Preis. Der Larry Crabb schreibt dazu, ein verräterisches Streben nach ultimativer Freude, ohne die sich unterordnete Vertrautheit mit Gott, machte sich in seinem Willen breit. Der Lichtengel Luzifer verlor den Kontakt zur Realität und wurde Satan. Es gibt keine ultimative Freude ohne Gott, aber er dachte dennoch, es gäbe sie. Es gibt keine ultimative Freude ohne Gott. Aber er dachte dennoch, es gäbe sie. Wir können sagen, der Luzifer ist zwar wahnsinnig, aber nicht dumm geworden. Heimtückisch zieht er seinen grössten Betrug von der Geschichte durch. Und das geht jenseits von Eden eben viral. Noch einmal der Larry Crabb. Satan redete den Geschöpfen, die darauf angelegt waren, Gottes Liebe zu genießen und ihrerseits Gott und andere Menschen zu lieben, ein, es gäbe etwas Besseres. Das persönliche Verlangen wurde zur Hauptsache. Jetzt kommt's. Wir Menschen wurden blind für die Tatsache, dass unser tiefstes Verlangen nur in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes mit ihm im Mittelpunkt vollkommen zu befriedigen ist. Das ist ein bisschen kompliziert, der Larry. Lesen wir den Satz noch einmal. Wir Menschen wurden blind für die Tatsache, dass unser tiefstes Verlangen nur in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes mit ihm im Mittelpunkt vollkommen zu befriedigen ist. So gelangte die Krankheit der Religion in die menschliche Seele. dass wir etwas anderes hätten wollen. Also Religion meint in dem Sinn, wir geben an einen Wunsch, an eine Idee, an ein Gefühl, an ein Verlangen in uns den Platz, wo Gott alleine vorbehalten ist. Es ist nicht so, dass all unser Streben nach Glück, all das, was wir erreichen mit unseren Begabungen, die wir sollen, wuchern mit unserem Talent und Pfund, falsch ist. Es geht um die Reihenfolge. Was ist uns am wichtigsten? Je mehr Raum wir diesen Gedanken geben, desto wichtiger wird es in unserem Leben dann vor allem anderen, mein sofortige Linderung zu verschaffen, wenn es irgendwo klemmt. Ein Problem um jeden Preis aus der Welt zu schaffen. Unbedingt wollen Schmerz zu vermeiden. Ich kann so weit gehen, dass ich lange auf keine Beziehung mehr ein, weil ich mich verletzt wurde. Und Matthias hat gesagt, es wäre zusammengefasst, wir wollen, dass es uns hier und jetzt gut geht. Zu welchem Preis auch immer. Religion. Hingabe meint etwas ganz anderes. Nämlich, dass wir vor allem anderen in jeder Situation Gott suchen. Nicht zuerst die Situation ändern, sondern schauen, wo ist Gott mit mir drin. Dass ich das Vertrauen habe, dass er auch im dunklen Tal noch der gute Hirte ist und bei mir ist. Auch wenn ich es nicht spüre im Moment und wenn ich ihn vielleicht nicht sehe, wenn es neben mir hat oder was auch immer. Hingabe meint, dass wir an Herausforderungen wollen wachsen, parat sind zu wachsen, auch wenn wir uns im Moment heillos überfordert fühlen. Hingabe meint, dass wir den Geber, Gott, immer ehren und ihn höher achten als seine Gaben, die Segnungen, wo wir ja auch davon leben, die wir dürfen geniessen. Und der Kampf wird täglich in unserem Inneren gekämpft. Das ist der Kampf zwischen Religion und Hingabe. Versuchen wir noch ein bisschen Kleingeld zu machen. Also als Kind von unseren ersten Eltern setze ich alles daran, dass ich Kontrolle habe. Ich will in der Lage sein, selber um jeden Preis für mein Wohlergehen zu suchen. Ich habe erlebt, wie es rauskommt, wenn es anders läuft. Je älter das wir werden, so eine Stimme, die wir manchmal hören. Und darum, das soll mir nicht nochmal passieren. Ich sage, wie es geht. Und zwar so, wie ich es für richtig halte. Und ich finde, Gott, oder wer mir auch immer mein Vertrauen schenken, müsste mich dabei unterstützen. Ich habe doch das Recht darauf. Und zwar auf die Art und Weise, wie ich mir das vorstelle. Als Kind von Adam gehe ich davon aus, dass es mir garantiert gut wird gehen, wenn ich so lebe. Als Gottes Kind sehne ich mich vor allem anderen und unbedingt nach Gott, nach der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, nach dieser intimen Beziehung, die er uns anbietet, die wir nur staunen können. Wenn wir uns vorstellen und es nicht nur zur Routine werden, dass er der Heilige ist, der Schöpfer vom Universum, den er kein Mensch je gesehen hat, und uns in Jesus begegnet und uns die Freundschaft, die Kindschaft anbietet. Ich muss jetzt mal sagen, ich weiss, wir sind jetzt in Brasilien, aber das Echo sehr dünn. Wir sind alle ganz kontemplativ gerade dran. Was ist das? Wir sehnen uns als Kind von Gott nach der Gegenwart von ihm. Ganz real, nicht nur theoretisch, nicht nur, weil ich es gelernt habe, nicht nur, weil ich es in der Sonntagsschule gehört habe, im Kindertreffen, weil wir es in der Religion hören, sondern wir sagen, hier und jetzt, ich möchte es erleben, nichts anderes. Ich möchte ihm näher sein. Ich möchte ein Geschenk auspacken, das wir bekommen haben. Unabhängig von verschiedensten Herausforderungen. Und ich weiss, es täuscht ganz genau, dass es keine andere Freude gibt auf dieser Welt, die es je mit dieser Freude aufnehmen kann. Es täuscht in der Weise, als sein Kind. Kein körperlich, kein persönlich und kein beziehungsmässig Genuss länge letztlich an diese Freude her, Gott zu kennen. Glauben wir das? Und diesen neuen Glauben? In unserem Inneren, wir können sagen, wetteifern, also die Freuden dieser Welt, gegen die Freuden an Gott. Um einen ersten Platz. Der Kampf des Glaubens, es gibt eine Menge Bibelstellen, die das ausführt. Religion und Hingabe führen einen Krieg um die Vorherrschaft unserer Seele, in unserem Leben. Seit dem Garten Eden hat sich der Teufel einen Erdrutsch gesichert, könnte man so sagen. Er hat alle Stimmen bekommen, mit einer Ausnahme. Sein Slogan Religion statt Hingabe. Seine Botschaft ist verlockend. Lebe clever, dann denk dein Leben. Wenn, dann. Alle Menschen treten mit einer stolzen, natürlichen Leidenschaft ins Leben. Das ist das Vermächtnis von Adam und Eva. Da können wir nichts dafür. Die Frage ist, was wir damit machen, wenn wir es erkennen. Wir leiden etwas tun, um unser Leben zu verbessern. Ich sage es noch einmal, das ist von Natur aus unser allerhöchstes Ziel vor allem anderen. Natürlich schreibt die moralische Religion, die politisch korrekte Religion vor, dass wir bei der Verfolgung von unserem Ziel es dem anderen durchaus zugestehen, dass er seine Ziele auch erreichen darf. Klammern auf, solange beides parallel möglich ist. Und die selbstbezogene Suche nach dem Weg, unser Wohlergehen in unsere eigenen Hände zu nehmen, ist die Religion jeder Menschen gesehen. Der Jörg Zinker hat, glaube ich, mal so ein Gedicht oder eine Paraphrase geschrieben, der Mensch beschloss, seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und es begannen die sieben letzten Tage der Erde. Wenn ihr das googelt, sieben letzten Tage der Erde, sehr eindrücklich, was geschieht, wenn es der Mensch selber in die Hand nimmt. Eigentlich wüsste man es, was geschieht. Wenn wir die Augen öffnen, beim Jahresrückblick, es ist eigentlich offensichtlich, oder? Vielleicht habt ihr es so gesehen, am einen Abend in der Tagesschau hat jemand gesagt, jetzt wetten wir noch, oder es war im Radio, ich weiß es nicht genau, mich hat gesagt, jetzt wetten wir noch auf etwas Positives hören. Weil wir bringen ja sonst vor allem das, was nicht so gut ist, einen Botz. Der Mensch sehnt sich doch nach dem, was gut ist, nach dem, wie es wieder heil kann werden. Die selbstbezogene Suche nach einem Weg, wie es wohl geht, selber in die Hände zu nehmen, ist die Religion unserer Seele. Faktisch, unter dem Strich bringt sie uns um. Der Luther übersetzt, der Sünde sollt ist der Tod. Punkt. Ohne, dass wir es im Moment merken. Sie kostet uns das Leben. Und eigentlich sind wir für etwas anderes geschaffen worden. Für eine geistliche Reise von der Hingabe. Für eine Reise in einer Beziehung auf ein Ziel her. Stattdessen haben wir den Weg verlassen, verirren uns in einer religiösen Wanderschaft auf der Suche nach einem alternativen, scheinbar höheren Ziel. Ich bin überzeugt, wenn ich zurückschaue und mit Leuten redet über Gott und die Welt, dann gibt es viele Leute, die sagen, weißt, eigentlich möchte ich das auch. Ich sehe ja, du glaubst etwas und für dich bedeutet Gott etwas. Eigentlich möchte ich auch, aber. Und dann kommt eine ganze Liste, warum es nicht so geht. Warum auch immer. Aber die Sehnsucht ist da. Die Religion raubt uns unter dem Strich alle Freude, obwohl sie am Anfang Überfluss verspricht. Manchmal scheint sie sogar eine Zeit lang zu funktionieren. Also mal schauen in einer Buchhandlung oder von mir aus bei Amazon, wie breit das Regal ist mit Lebenshilfe und anderen. Aber am Ende warten immer Erschöpfung. Oder Stolz. Oder beides zusammen. Statt der ursprünglich verheißenen unbedingten Gemeinschaft, einer intimen Beziehung mit Gott, die als Volk von der Hingabe, als Frucht von der Hingabe wartet. Jesus steht einst vor einer grossen Menschenmenge. Und dann heisst es, er hat gesehen, dass die Menschen hilflos und verängstigt waren. So hat er sie gesehen. Matthäus 9. Obwohl wahrscheinlich mehrheitlich die Leute so einen Eindruck erweckt, als hätten sie das Leben nicht gestellt. Aber er hat es gesehen, wie es wirklich ist. Wir können das übersetzen so hilflos und verängstigt mit bedrückt und erschöpft. Wie ist das, wenn Jesus heute in unsere Seele, in deine und in meine schaut? Was sieht er da? Ich nehme an, zum Teil das Gleiche. Manchmal sind wir erschöpft, oder? Manchmal sind wir müde. Manchmal sind wir verängstigt und hilflos, weil wir nicht wissen, wie es so weitergeht, dieser eine Frage. Er sieht in unserer Seele den Kampf. Ein Kampf zwischen religiösem Denken, Reden und Handeln einerseits und dem Wunsch, dieser Sehnsucht, sich doch eigentlich am Schöpfer neu und vielleicht das erste Mal herzugeben, anzuvertrauen. Und häufig lassen wir es zu, dass wenn wir zurückschauen, dass wir die Religion den Weg geebnet haben. Die Strategie von Satan, dass das unseren inneren die Oberhand gewonnen hat. Und er sagt im Nachhinein, so ein Seich. Wir beißen uns auf die Zunge. Warum habe ich das dort nur gesagt? Eigentlich habe ich es schon im Moment gewusst, es ist nicht richtig. Aber irgendetwas in mir hat. Ich rede natürlich vor allem von mir. Niemandem etwas unterstellen. Wir bemühen uns nach Kraft, das ist der andere Punkt, die Anforderungen zu erfüllen, wo wir vorne meinen, sie sind die Voraussetzung, dass das Leben gelingt. Und wir setzen alles dran. Und wir ermüden und erleben dabei weitere Enttäuschungen und weitere Verunsicherung. Und am Ende dieser Sackgasse sind wir bis auf die Knochen erschöpft und leer. Und das Schlimmste, wenn wir resignieren. Es gibt Leute, die in Davos oder dort, wo du wohnst, die sagen, ich habe mal unterschrieben, habe mal signiert, bin mal eingetreten. Ich habe mal wollen mit dem Gott. Wir haben zum Teil Leute, die wir jetzt sehen, die erwachsen sind, die früher im Kinderclub waren, wo dann haben gesagt, sie wollen ihr Herz Jesus auftun. Und wir haben einen Schritt gemacht. Und wenn wir es heute sehen, dann sieht so vieles ganz anders aus. Was ist dort passiert? Ermüdet, erschöpft. Wegen der Religion, nicht wegen Gott. Wegen dem, was wir Menschen daraus gemacht haben. Religion in dem Sinn meint, mach dieses, mach jenes. So muss man leben, dass es gelingt. So wird man eine Depression los. Bist nett zu den Mitmenschen, auch wenn es eins auf Kosten von der Wahrheit ist. Komm schon, du musst halt mehr Mühe geben. Bleib am Ball und dann wird dein Leben gelingen. So ähnlich können die erste Strophe von dieser Hymne von der Religion tönen. Es ist schon wie bei einem Paul Gerhardt-Lied, einfach umgekehrt. Es hat ganz viele Strophen. Und wir singen das Lied zum Teil noch heute in unseren Familien. In unseren Firmen, an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Schulen und manchmal sogar in unseren Kirchen und Gemeinden. Wenn denn? Wir müssen nur, wenn der nicht hat, wenn die nicht weg sind. Bringen die deine Kinder an den Rand der Verzweiflung, ziehen sie nach Gottes Hand, die kennen ein Buch dazu. Ist Geld das Problem? Hier sind die biblischen Prinzipien für den Umgang mit deinen Finanzen. Einsam, gereizt, gequält, hast schreckliche Erinnerungen, bist ausgebrannt, bist krank. Komm, ich erkläre dir, was du tun musst, dass auch dein Leben gelingt, endlich garantiert. Jetzt habe ich es ein bisschen zugespitzt gesagt. Aber merken wir, welche Richtung es geht. Und es macht so Mühe davon an. Und dann haben wir noch einen neuen Anlauf und wir werden wieder müde. Das alles ist Religion, sogar wenn es gut gemeint wäre. Und jetzt, sage ich noch nicht Amen, das wäre ein Vorhaben. Die Jahreslosung von diesem Jahr, Offenbarung 21,6, wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Hat der Schöpfer gesagt. Hat Gott gesagt. Es kommt gerade nach dem dort, wo es beschrieben wird, wie das neue Jerusalem, die neue Welt wird aussehen, Offenbarung 21. Gott lässt uns in diesem Buch dazu ein, lässt uns heute Abend, jetzt in diesem Moment, einen Neuanfang zu machen. Die religiöse Stimme, die hat uns vielleicht auch gesagt, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und, was hat es genützt? Aber sein Wort ist da. Täglich, neu, hier in diesem Moment. Es ihm herzugeben, es ihm anzuvertrauen. Er weiss um den Totalschaden von der Navigation von Adam, der sich bis heute in jedem Leben und in jeder Generation wiederholt. Gott bietet diesen Ausweg aus dieser religiösen Wanderschaft an. An Weihnachten haben wir gerade an sein Kommen gedacht und haben uns hoffentlich darüber gefreut. Seither gibt es den Weg, zurückzufinden zur ursprünglichen Einladung für unser Leben auf dieser Welt. In die unbedingte Gemeinschaft mit ihm. Dort hingab an Jesus. Politisch heutzutage völlig unkorrekt. Je nachdem, dann bin ich sogar theologisch. Dafür denke ich nachhaltig, zielführend, hoffnungsvoll. Hoffnung darauf, dass das Leben auf dieser Welt nicht alles ist. Gibt es jemanden hier, der das Bild, das Buch, Entschuldigung, von John Bunyan noch gelesen hat, die Pilgerreise? Oder was noch kennt? Darf ich es auch sagen? Ich gratuliere euch. Und allen anderen, jetzt bin ich fast wie das, was ich vorher gesehen habe. Das war das Buch, was ich mir so Scheibe. Es geht um den Begriff Pilger. Was ist ein Pilger? In Israel finden wir es noch, in Mekka finden wir es so. Die Pilgerschaft. Religion meint, lasst uns Hütten bauen. Wenn wir etwas erlebt haben, wie der Himmel ist auf die Erde gekommen, wir dürfen dabei sein, etwas erlebt, ein Wunder, etwas ist gesund worden, da ist eine Tür aufgegangen, dann wollen wir Hütten bauen und Zeit halten und sagen, jetzt sind wir daheim. So muss es sein, so muss es bleiben. Das ist religiös. Jesus hat den Petrus nicht einmal getadelt. Das gehört zu uns, dass wir das gerne sagen. Aber wenn wir so denken, vergessen wir, dass wir letztlich auf einer Reise sind, als Pilger. Es gibt ja so Sachen, Wörter, die dann wieder kommen, das wäre ein cooles, wenn es wieder kommt. Alle seine Kinder sind nicht nur auf der Durchreise, sondern sie sind eingeladen zum grössten Fest, das das Universum je wird sehen. Glauben wir das? Nicht, weil wir etwas dazu tun, sondern weil wir die Einladung annehmen. Und andere dazu einladen. Es wäre gar nicht so ermüdend, wenn wir es so hören. Ich möchte den nächsten Sonntag das Thema noch mal ein bisschen vertiefen. Noch mal ein bisschen von diesem Kampf Religion-Hingabe herschauen. Dem Kampf zwischen der Versuchung, clever, richtig zu leben, dass das Leben gelingt. Anstatt in jeder Situation vertrauensvoll sein Willen, seine Sicht und vor allem seine Ehre suchen. Unabhängig von dem, wie es mir im Moment geht. Das nächste Lied hilft uns, Jesus den Platz in unserer Seele zu geben, in unserem Leben, wo ihm alleine gebührt. Von ihm alles zu erwarten. Auf ihn zu bauen und unser Vertrauen ganz neu. Oder vielleicht das erste Mal auf ihn setzen. Vor allem anderen.